Doch vielleicht am Anfang, bevor wir kurz beginnen, wir müssen den Schlüssel noch holen, weil er abgesperrt ist. Haben Sie eine Frage zu den Prüfungen? Die nähern ja langsam sich.
Ja.
Also was Sie so erwarten wird, sind einige Fragen. Wir werden die wahrscheinlich spiegelbildlich verfassen. Also es kursiert zwischen uns schon so eine Art Vorschlag, den wir noch ein bisschen kürzen wollen. Es werden einige Fragen sein, wo Sie wesentliche Merkmale, die hier behandelt werden, möglichst kurz und schlagkräftig beantworten sollen. Also das sind eher Fragen. Manfred, ich spreche schnell über die Prüfung, ja, also von den Sachen. Das werden eher Fragen sein, wo Sie nicht lange Essays schreiben sollen, sondern wo Sie einfach 4, 5 Merkmale angeben sollen zu der Frage. Und wenn Sie die 4, 5 richtigen Merkmale haben, ist die Frage damit beantwortet. Das heißt, Sie bekommen nicht mehr Punkte. Es wird auch hingeschrieben, wie viele Punkte Sie für jede Frage bekommen. Das heißt, wenn Sie dann einen Roman an einer Frage hinschreiben, dann wird Ihnen das keine großen Pluspunkte für die anderen Fragen. Also es ist sinnvoller, Sie antworten kurz und präzise, wenn da steht 4 Merkmale, dass Sie 4 Merkmale, wenn dort 8 Merkmale stehen, 8 Merkmale angeben. Und es wird, alle Fragen sind so gestellt, dass abwechselt einmal aus der Perspektive von Luhmann und einmal aus der Perspektive von Derrida gefragt wird. Für oder gegen diese Perspektiven. Also das ist die Geschichte, wie wir uns das vorstellen. Manfred, magst du vielleicht noch was dazu?
Ich weiß jetzt nicht, was du schon alles gesagt hast, aber...
Also nur, wie wir die Fragen, und das sind möglichst kurz und präzise beantwortet, sondern es wird dann vielleicht eine Schlussfrage geben, in der Sie dann die Möglichkeit haben, auch ein bisschen essayistischer die Frage zu beantworten.
Genau. Bitte?
Eine Frage zur Anmeldung, kann man...
Ich glaube, man kann einfach erscheinen, gell?
Genau, bei Vorlesungen ist es so, dass Sie da eigentlich einfach erscheinen können, soweit ich...
Es gibt allerdings, glaube ich, schon eine Liste, wo Sie sich auch also über diese Univis-Sache eintragen können, was aber nur insofern Relevanz hat, als es uns dann die Arbeit erleichtert beim Noteneintragen. Sie würden dann in dieser Liste drinnen stehen, wir brauchen die Liste nur portieren und Ihre Note dazu schreiben, bräuchten dann eben nicht Ihre ganzen Daten einzeln eingeben. Also insofern eine Dienstleistung an uns, wenn Sie sich anmelden. Aber ich glaube, bitte im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bei der, am Institut. Ich glaube, dass bei Vorlesungen keine Anmeldungspflicht besteht.
Es wird unterschiedlich gehandhabt. Manche verlangen eine Anmeldung, manche führen eine Listenschutz.
Vom Studienplan, aber glaube ich, eben ist das nicht obligatorisch.
Ja. Ja.
Jetzt aber trotzdem an Sie mal die Frage, wie viel haben wir vor, zu diesem ersten Prüfungstermin zu kommen? Ja, also doch eine große Anzahl. Ich würde auch, ich sage das immer an dieser Stelle, ich würde wirklich auch empfehlen, dass Sie das machen, einfach aus unserer doch inzwischen relativ langen Erfahrung, bei dir ist wahrscheinlich gleich, die Prüfungen, die Sie am Ende des Semesters machen, da sind Sie noch irgendwo in der Vorlesung drinnen. Es fällt für Sie, Ihnen viel leichter, so eine Prüfung zu machen. Je länger Sie es hinausschieben, umso schwerer wird es für Sie. Und es ist auch für uns natürlich angenehmer, wenn wir nicht dann die ganzen Semester große Mengen von Prüfungen mitschleppen und nachschleppen. Ja?
Über unseren Beurteilungsmodus, was du was gesagt, dass wir im Team abwechseln, oder sollen wir das schon?
Dass wir bestimmte Fragen, habe ich gesagt, also ich bin gleich da.
Ja.
Also das bestimmte Fragen, das habe ich ja gesagt, es gibt bestimmte Fragen mit bestimmten Anzahl von Punkten und die Fragen wechseln sich ab aus der Perspektive zwischen Luhmann und der Reda. Also das ist, was wir Ihnen sagen können, die Fragen werden Sie noch nicht verraten. Aber Sie können sie sich selber zusammenhalten. Ja. Gibt es zu diesen Prüfungsfragen noch von Ihnen her?
Gibt es
irgendwelche
Unterlagen, die wir verwenden dürfen oder auch
die
wir nicht verwenden dürfen bei der Prüfung?
Also bei mir keine Unterlagen.
Bei der Prüfung selbst.
Ja.
Sonst haben wir.
Ich bin immer noch dafür, dass auch das menschliche Gedächtnis und nicht nur die Archive im Internet etwas für sich haben. Und ich bin auch der Meinung, dass man früher, dass es nicht nur dumm war, wenn man früher auch gelehrt hat, man soll bestimmte Dinge auswendig, learning by heart, wie das im Englischen heißt, auswendig lernen muss, so dass sie dann wirklich auch abrufbar gespeichert sind. Also das wäre eine wichtige Frage auch in Bezug auf medienphilosophische Fragen. Genau diese Dinge, warum hat man, haben sehr viele Kulturen sehr viel darauf behalten, sehr viel davon gehalten, dass man Dinge wirklich auch auswendig lernt? Oder können wir heute wirklich noch sagen, dass das nur reaktionäre Formen des Lernens waren? Oder ob es nicht sehr, warum es Sinn macht, bestimmte Dinge auch wirklich zu archivieren, so dass man sie in sich selbst mit sich herumträgt? Ja? Also, das ist eine wichtige Frage auch für der Reda.
Steht das weiter oder das dritte Prüfungstermin schon fest?
Anfang Oktober.
Genau, er wird dann im Beginn des nächsten Semesters. Ja.
Wir werden es auf jeden Fall auf dieser Seite posten. Also ich würde spontan sagen, auf jeden Fall in der ersten Oktoberwoche und ich für meinen Teil halte es dann so, dass ich gegen Ende der Nachinstruktionsfrist rechtzeitig noch vor Ende dieser Frist eben den dritten Termin anbiete.
Genau. Ich mache es normalerweise so, dass ich nur einen anbiete und den restlichen mündlich. Bei mir, was noch eine Motivation sein soll, dass möglichst viele das am Anfang machen, aber das werde ich diesmal nicht realisieren können, also schließe ich mich dem an, was der Mann will.
Vielleicht auch an welche Seite bist du
denn? Welche was?
Seite, meinen
Sie, wo du das posten kannst? Also, wir haben ja beide Homepages und es gibt, also auf meiner Seite gibt es eine explizite Seite, die diese Lehrveranstaltung covert, wo es auch nicht mehr gibt, und ich glaube, bei dir auch. Ne?
Bei mir nur ganz wenig online, dafür habe ich einen Handapparat, in dem die Texte liegen von mir und Sie dürfen die dort kopieren. Ne? Ja, der ist Wöhler im Lesesaal des Instituts unter dem Namen Wöhler. Ja? Also da liegen einige Texte, die ich auch, werde heute noch einen dazulegen, über den ich dann sprechen werde, Gerechtigkeit von Derrida. Den gibt es allerdings auch online, der ist veröffentlicht im Netz auch. Also den können Sie sich direkt dort herunterladen. Ja?
Ich wollte noch anmerken, ich habe die Vorlesung nicht nur interessant gefunden, sondern geradezu faszinierend. Aber was ich da auswendig lernen werde, ist mir noch nicht ganz klar.
Damit fangen Sie zu denken. Das ist genau der Zustand der Aporie, nämlich genau dieser Zustand des griechischen Problema, also wo Sachen problematisch werden und aus denen diese Unentscheidbarkeit, wie ich heute sagen werde, für Derrida, ist für sehr vieles konstitutiv, nicht nur für Wissenschaft, sondern vor allem für Begriffe im Sinne der theoretischen Vernunft von Kant, also der praktischen Vernunft von Kant. Das heißt, wenn das Wort Entscheidung irgendeinen Sinn noch haben will, dann können Sie nur entscheiden, wenn Sie im Chaos sind. Wenn sozusagen die Sachen schon geklärt sind, würde der Reda sagen, dann braucht es Ihre Entscheidung nicht mehr, ja. Das heißt, die Unentscheidbarkeit ist eine Bedingung, eine absolute Bedingung der Möglichkeit für Denken, gleichzeitig aber auch für das ganze Universum der praktischen Vernunft. Das heißt, wenn Sie nur Ordnung wollen, und schon im Vorhinein wissen, die Kriterien etc., was so, dann sind sie eben im Universum der theoretischen Vernunft und da sind sie in einer sehr konservativen, traditionellen Lesart von Theorie. Das heißt, dieses Vorgaukeln, dass sie nicht hier durch eine Reihe problematischer Entscheidungen durchgehen müssen, ist für mich eine Notwendigkeit und ich will diesen Schein, der ganz real ist, auch gar nicht wegdenken. Darum bin ich ja auch sehr dagegen, allzu sehr den Studenten die Sachen aufzubereiten. Einerseits aus Egoismus, andererseits aber sehr wohl davon, dass eben hier eine Supermarktmentalität auch in die Lehre hereinkommt, in der das ganze Problem des Selbstrecherchierenmüssens, des sich im wahrsten Sinn auf den Weg begeben. Was macht das, wenn ich nur noch sitzend mehr oder weniger meine wahnsinnig langen Arme habe und alles googeln und fetchen kann, aber dass zum Beispiel ich mich nicht mehr in Bewegung setzen muss an eine Bibliothek oder an einen Ort, der auch eine ganz bestimmte Veränderung darstellt, atmosphärisch etc. von dem, was ich... Das sind ja alles Momente, ich bin schon mitten in dem, was ich heute sagen will. Also das sind ja alles Momente, die nicht einfach übersprungen werden dürfen. Was macht das, wenn Nietzsche sagt mal, was macht das, wenn die Gedanken im Sitzen kreiert werden? Und was macht den Unterschied im Denken, wenn die ergangen werden? Warum sprechen wir von Gedankengängen? Ist das nur metaphorisch oder sind im Denken selbst auch ganz bestimmte kinetische Momente mit im Spiel, die sehr wohl mitreflektiert werden sollten, wenn solche Fragen beantwortet? Also ich finde nicht, dass die Lernenden da sind, um alles wie im Kindergarten unproblematisch zur Verfügung zu stellen, sondern dass dieses problematische Moment auch gerade im Finden von Daten und Recherchieren da sein muss, gerade auch um eine neoliberale Supermarkt-Shopping-City-Situation zu dekonstruieren. Ja, sehen Sie, was ich kenne eine Geschichte aus der DDR, doch als die Mauer gestanden ist, das waren Schauspieler, wurden eingeladen nach West-Berlin. Und die sind dann in dieses, wie heißt dieses Kaufhaus?
Kaufhaus des Westens.
Kaufhaus des Westens. Und da ist einer echt umgekippt. Der ist umgekippt. Der ist de facto umgekippt. Der hat es nicht ertragen, dieses Überflutetsein von Angebot, wo man dann sozusagen nimmt und dann hat man es wieder raus und irgendwie. Und das heißt, wenn wir schon kritischen Unterricht wollen und wenn das gerade von den Studenten gefordert wird, dann muss man sehr wohl diese ganz leibhaftigen Verhaltensweisen mal kritisieren und thematisieren. Also, dass die Universität in eine Art Super, wo sie dann als Konsumenten mehr oder weniger da sind, um in einem Selbstbedienungsladen zuzugreifen, das ist zumindest nicht das Ideal von Universität, das der da fordert, wenn er die unbedingt die Universität fordert, sondern so ziemlich das Gegenteil von universitärem Unterricht, wie es zum Beispiel von der hier in der unbedingten Universität gefordert wird. Ja, also so viel zur Vorbereitung oder Nicht-Vorbereitung der Prüfung. Okay, dann werde ich was machen, was ganz schlimm ist im Sinne der Dekonstruktion, nämlich ich werde ein Versprechen einlösen, was für Derrida eine paradoxe Situation in sich ist, nämlich ich werde jetzt, wenn es wahr ist, so Gott will, werde ich Ihnen jetzt nochmal 8 Minuten zeigen von dieser Frage, also das war ein Vortrag, wo ich eingeladen wurde, an das Tanzquartier Wien nochmal zu wiederholen, um über das Verhältnis von Körper und Sichtbarkeit zu sprechen. Und ich habe eben da eine Passage, in der ich aus dem Buch Berühren, Jean-Luc Nancy, das ist eines der letzten Bücher, die veröffentlicht wurde, auch im Deutschen inzwischen, von Derrida. Und da habe ich die Frage des Kontakts thematisiert und ich werde jetzt also von diesem noch Rest der letzten Stunde über die Kunst Dann versuchen wir, Überleitung zu finden, auch von der Frage des Kontakts und des Berührens zur Frage der Gerechtigkeit bei der Rede. Ja, ich werde also nochmal 8 Minuten, bin ich jetzt hier 8, nein, es ist das noch einmal 8:45. Und ich würde das gerne auch gelesen haben als einen Modus. Sie wissen ja, wir haben jetzt zum Beispiel bei Luhmann ja auch bestimmte Animationsmodelle von Punkten, die sich auffressen und so weiter, die sich überlebend sehen. Und ich würde sogar sagen, dass so eine Art der Behandlung eines Texts im Sinne der Dekonstruktion eben völlig andere Bilder kriegt. Auch wie man über eine Sache redet und wie das Bild ausschaut in einem solchen Sinne.
Establish a conflict between their eyes.
still things still lacking if two people only establish a physical contact in the sense that the light is coming and one person, the eyes of one person can see the eyes of the other person. No, there it is. Now they are able to see the physical part which is involved in seeing. It is the aspect when our eyes, in a certain way, become day. You know? Now there is day because there is light between these two gazes. But is this already what takes place if two eyes are really trying to look into each other's eyes? No, this is not enough. There is also a second thing, and that is exactly what I tried to explain before, that only if they see the eyes of the other person, only if they have the light which makes the seeing of the other side possible in a way that it makes the space between these two persons transparent, only in that very moment, when they see start to see that there is something in the eye which they cannot see, because in a certain way it is behind the eye, then they really start to see something. Then they really start to see proper. Then they really start to see in a sorrowful way. Because now the eye is what they see. But if they look into each other's eye, they do not look on the eye of the other, but they look through the eye of the other. They look through the eye of the other into the gaze of the other. So you only see the other if you don't identify the other person with the eye in which the other person is looking and seeing. So here you have a similar relation that you see through your eye. And you three see through your eye the eye of the other. But if you want to see the gaze of the other person, you have to learn that you see behind that eye, that you see your way into the depth of the eye which is in front. So only if you develop that way of seeing what cannot be seen, because it is exactly the spatial relation that is this, that you see in the withdrawal of the other, that you see in the way that something is making this step backwards and is not giving itself away. If you follow that way, that you look into the depth, then you start to see the game. Only if you start to follow the night of the withdrawal, only if you start to follow that which you cannot see, but is always the moment which sees, then you see. And this is exactly what Derrida means. When our eyes touches, is it day or is it night? It is both. It is day. In that sense, that you can always see the gaze of the other if you see into one in each other's eyes. But if you watch only what you can see in the eyes, you will never see the gaze of the other.
Thank you.
So, ich werde jetzt versuchen von hier, von dieser Art, also das ist ein kurzer Kommentar zu einem der letzten Bücher von Derrida. Und ich würde sagen, dass schon die Frage, die er stellt, typisch ist, wie er das Problem angeht, nämlich mit einer Aporie. Ja? Er geht sie an mit der Aporie, indem er aufzeigen will, dass das Berühren gerade nicht nur und nicht einmal primär das ist, was wir dem Berühren klassisch zusprechen, nämlich dass das Berühren eine Art von Kontakt im Sinne der Verbindung und des Zusammenkommens von zwei oder mehreren Körpern bedeutet, sondern dass das Wort Kontakt, und der spielt eben dann ganz sehr viel mit dem Wort Takt in dem Kon, in dem Zusammennehmen, dass dieses Wort Takt in Kontakt per se mit meint, das Gegenteil von dem, was Berühren und Kontakt im klassischen Sinne meint. Das ist eine typisch dekonstruktive Geste, insofern sie sagt, das, was der Kontakt im klassischen kodierten Sinne ausschließt, nämlich das sich zurücknehmen, das Moment des Trennens, des Separierens im Kontakt. Sie kennen alle gerade diese Geste, dass wenn man sich zu nahe berührt, dass dann sehr oft der Reflex ist, gerade nicht in die Berührung, sondern in diesen Schritt zurück, in diesen Withdrawal, in diesen Entzug. Das heißt, es ist typisch für Derrida, dass im klassischen Kontext das Wort Berühren einer ganz wesentlichen Dimension beraubt wurde, nämlich dem, was klassisch gerade als das Gegenteil des Berührens genommen, die Diskontinuität, die Trennung, der Entzug. All diese Momente werden für ihn jetzt selbst Moment eines komplexeren, nämlich eines taktvolleren Weise, einer taktvolleren Weise des Kontakts. Und diese Frage des Kontakts würde ich jetzt überleiten zur Frage der Gerechtigkeit, ist für Derrida auch ganz entscheidend in der Art und Weise, wie er jetzt zum Beispiel das, wie er überhaupt das Problem der Gerechtigkeit thematisiert und wie er ganz ähnlich wie hier die Frage von Gewalt, die für ihn implizit verbunden ist mit dem Wort Gerechtigkeit, stellt. Und wieder wird Derrida, so wie er ein Ästhet, die klassischer Ästhetik zugeordnetes Thema wie Berührung angeht, so geht er auch im Sinne der dekonstruktiven Geste auf ethische Themen oder moralische Themen, Themen der praktischen Vernunft, wie zum Beispiel das für ihn entscheidendste und wichtigste ethisch-politische Problem, nämlich das der Gerechtigkeit, an. Das heißt, er beginnt wieder mit Aporien, die er herausstellt. Und es ist ganz wichtig, auch wenn Sie an einen ihm befreundeten Denker, Jean-Luc Nocq, François Lyotard, nicht noch Sie jetzt, sondern Lyotard denken. Lyotard hat nicht nur eine Schrift geschrieben, die heißt, was heißt postmodern, sondern auch eine sich stark mit Kant und Wittgenstein auseinandersetzende Schrift mit dem Titel Den Widerstreit, der Widerstreit geschrieben hat. Und auch bei Lyotard, ähnlich wie hier bei Derrida, ist ein Widerstreit ein Problem, das versucht wird, mit Hilfe der Rationalität zu lösen, an dem aber de facto ein Widerstreit, also Konflikte, die gegenseitig aufeinanderplaren, de facto nicht mehr rational begründet für die eine oder die andere Lösung aus rationalen Gründen heraus argumentiert werden. Und genau diese Aporie des Widerstreits, die Lyotard hier herausarbeitet, ist für Derrida unter dem Wort Aporie auch für die ethischen Probleme konstitutiv. Das heißt, Derrida würde sagen, wenn wir Gerechtigkeit gerecht denken wollen, dann kommen wir nicht hin, als die Gerechtigkeit, als ein Problem zu nehmen, Problema, da haben wir schon wieder den griechischen Begriff, das uns in eine Aporie, wie er sagt, in einen Widerstreit, wie Lyotard sagt, der letztendlich gerade nicht mehr, ich verwende absichtlich jetzt kantische Terminologie, nicht mehr im Universum der theoretischen Vernunft geschlichtet werden kann. Einer dieser Probleme ist der Terminus Gerechtigkeit. Aber das würde für Derrida ganz, ganz viele andere. Das heißt, die Wissenschaft in einem klassischen Sinne kann diese Probleme nicht beantworten. Und es ist unsinnig, ich werde dann noch versuchen, das weiter auszuführen, ich mache nur jetzt Konsequenzen klar. Die erste Behauptung, die Derrida sagen würde, man kann das Thema Gerechtigkeit nicht theoretisch schlichten. Und zwar darum, weil wir sehen werden, dass es theoretisch auf einer Reihe von konstitutiven Aporien beruht, die sich nicht lösen lassen. Ganz einfach, die sich rational in diesem Sinne nicht lösen lassen werden können. Eine und vielleicht die wichtigste Aporie ist eben das für Derrida mit dem Begriff der Gerechtigkeit zusammenhängende Problem der Verantwortlichkeit. Derrida würde sagen, eine Aporie von Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass könnte ich ein Kriterium prinzipiell überhaupt angeben können für das, was gerecht ist, dann ist damit eben gerade ausgeschaltet all das, was das Moment der Verantwortung in der Gerechtigkeit ausmacht, nämlich jetzt im Sinne dessen, dass ich inmitten nicht einer bestehenden Ordnung mich befinde, sondern inmitten eines bestehenden Chaos, wenn wir so wollen, einer Unordnung mich befinde, die ich auch nie, ganz im Sinne, glaube ich, von Luhmann, übersehen könnte und von der ich daher gerade die klassisch einer bestimmten Phase der Theorie zugeordnete Beobachter- oder Vogelperspektive negieren muss. Ich kann nicht über das System von irgendwo außerhalb des Systems sprechen. Ich kann das nicht. Es gibt diese Position nicht, wie Nietzsche auch hier schon sagt, dass wir um die Ecke schauen können. Ja? Also ich befinde mich inmitten dieses Systems, das ich in bestimmten Grenzen kritisieren kann, aber in dem ich mittendrin bin, von dem ich selbst, wie Foucault sagen würde, von den Dispositiven geprägt werde, und zwar so weit, dass ich sie durch und durch verinnerlicht habe. Also auch, was ich glaube, das bin ich und das kommt aus mir, sind natürlich Prägungen dieses Systems. Und das heißt, diese ganze Kritik des Systems funktioniert nicht eben aus einer Position oder Perspektive außerhalb des Systems, sondern mittendrin und nirgendwo anders. Und ist daher niemals natürlich frei von diesem Kontext und diesen ganzen Vorannahmen. Was Derrida jetzt sagen würde, nehmen wir die Frage, der kantische Frage einer Entscheidungssituation. Ja, also das ganze typisch klassische Freiheitsproblem. Von dem, inwiefern, wenn eine Handlung als solche frei ist und eben, wie Kant sagt, nicht von der Vergangenheit in irgendeiner Weise her prädestiniert oder bestimmt werden kann, wie steht es dann mit dem sogenannten Dezisionismus? Ja, ein wichtiger Begriff in vielen Rechtsphilosophien, also auch heute. Wer weiß, welcher Name gerade im 20. Jahrhundert für dieses Problem des Dezisionismus in der Rechtsphilosophie gestanden ist, an dem sich übrigens sehr viele extreme Linke und Rechte abgearbeitet haben.
Ja? Karl Schmitt?
Natürlich. Karl Schmitt und sozusagen die ganze Frage des Souveräns, das von Agamben wieder derzeit aufgerollte Problem des Ausnahmezustands. Agamben ist ja der Meinung, dass wir inzwischen permanent uns in diesem Ausnahmezustand befinden, etc. Also das ist mal der Kontext. Und Derrida würde sagen, theoretisch lässt sich dieser Kontext ganz einfach nicht begründen. Er kann sich, ja mehr noch, er darf sich gar nicht begründen lassen. Denn jede Begründung als solche würde natürlich genau dieses Moment der Freiheit ab diesem Moment nivellieren und verunmöglichen. Das heißt, der Vedas Argumentation ist eine andere. Wenn wir Gerechtigkeit wollen, dann geht es nicht darum, diese Aporie aufzuheben, auch nicht in einem Hegelschen Sinne, sondern sie auszuhalten. Das wäre mal sein erster Gedanke. Ein dekonstruktives Verhältnis zur Gerechtigkeit heißt, einzugestehen, dass man Gerechtigkeit legitim eigentlich aus rein rationalen Überlegungen gar nicht fordern dürfte und fordern könnte. Aber jetzt würde Derrida sagen, gerade gegen einen passiven Nihilismus, dass das nur dann ein Grund gegen Gerechtigkeit ist, wenn wir die Gerechtigkeit eben rein aus einem rational argumentativen Diskurs her bestimmen. Solange wir behaupten, Gerechtigkeit gibt es nur, solange sie rational begründbar ist, solange schlittern wir durch eine solche Argumentation in eine resignative Haltung zur Welt und sagen, so eine Art Trotzhaltung, okay, wenn das nicht begründbar ist, dann wollen wir sie gleich gar nicht. Das heißt eine Art pubertäre Trotzhaltung, vorausgesetzt, und das hat auch hier wieder Nietzsche immer reflektiert unter die Vornamen dessen, was er Nihilismus sagt. Nochmal kurz, er sagt, Nihilismus ist der Zustand, in dem, genau was Lyotard dann sagen wird, Nihilismus ist, der europäische Nihilismus ist der Zustand, in dem die eigentlichen Sinngebungsinstanzen der westlichen Kultur, nämlich Rationalität und Vernunft, zu einer Art von Phantasma. Das heißt, Nihilismus, der europäische Nihilismus, ist genau jener gesellschaftliche Zustand, in dem das, auf das sich Europa geschichtlich berufen hat, sei es als Fortschrittnation, nämlich die große Metaerzählung der Vernunft und der Ratio, in dem die durch und durch fragwürdig und brüchig. Und Nietzsche würde jetzt sagen, und damit steht nicht die Welt vor einem Problem, sondern der Europäer steht vor einem Problem. Der Europäer steht, und zwar vor einem doppelten Problem, würde Nietzsche sagen, dass eben, das ist ja immer sein Vorwurf dann auch gegen Feuerbach und Marx und bestimmte linkshegelianische Diskurse seiner Zeit genossen, dass die alle überhaupt nicht wissen, was in Wirklichkeit alles abgeschafft wurde, wenn Gott wirklich abgeschafft wird. Weil wenn Gott wirklich abgeschafft wird, wird genau auch diese Gesetz-Sinngebungsinstanz, auf die sich klassisch die sich Atheisten nennen, berufen, nämlich Rationalität und Vernunft, mit abgeschafft. Das ist Nietzsche. Und darum kann er sagen, das ist sozusagen Säkularisierung, aber das ist keine Überwindung der ganzen Frage, die er stellt. Was passiert mit einer Kultur, mit der weißen Mythologie im Sinne der Redas, die sich seit 2500 Jahren auf Vernunft und Rationalität als Sinngebung, gesellschaftliche und individuelle Sinngebungsstrukturen verlassen hat. Und wenn diese Kultur plötzlich einsieht, dass diese Sinngebungsinstanzen selbst kulturell natürlich bedingt sind und alles andere wie einen universellen Machtanspruch stellen. Das ist genau dieser Moment, sagt er, das ist die Phase des europäischen Nihilismus. Und Derrida antwortet genau dagegen, wenn er sagt, natürlich, solange wir dem Phantasma dieser großen weißen Mythologieerzählung anhaften und glauben, dass wir durch, und jetzt kommen alle heiligen Kühe, und das ist eben zum Beispiel eine Gefährdung, wenn man sowas sagt in Internetvorlesungen, und man nie weiß, wohin das kommt, aber wo ich absolut der Meinung bin, dass in meiner Interpretation die Universität eben ein Ort der freien Lehre sein muss, und wenn die Universitäten im westlichen Kontext solche Sachen nicht mehr thematisieren können, dann können sie die Universitäten abschaffen. Nämlich, dass hier Derrida natürlich auch eine unserer heiligen Kühe in Frage stellt, nämlich die klassische Vorstellung von der Rechtsstaatlichkeit. Das ist genau ein Vorwurf, den Derrida jetzt bringt und den man bitte nicht falsch verstehen soll. Derrida sagt nur, es ist unmöglich, und zwar rational durchgedacht, nicht irgendwo behauptet, dass Rechtsstaaten so etwas wie Gerechtigkeit herstellen. Das will er damit sagen. Er will damit nicht sagen, und eben dann kommt so Verteidigungsreden, weil man nie weiß, wo man landet, er will damit nicht sagen, dass der Rechtsstaat eine böse Sache ist oder dass der Rechtsstaat abgeschafft wird. Was er sagen will, ist, dass über gesetzliche Regulierungen, und seien sie noch so gut, per se so etwas wie Gerechtigkeit nicht hergestellt werden kann. Und wir sehen das, ich werde Ihnen einen Aufsatz auch noch, bei mir habe ich ihn schon auf der heutigen Stunde das Link online gestellt, indem ich dieses Thema vor 4 Jahren oder glaube ich sowas, einen Aufsatz geschrieben habe, genau über diesen Themenkomplex. Das heißt, Sie können den dann auch abrufen. Der Manfred wird ihn, glaube ich, heute noch bei sich dann auch diesen Link online stellen. Der heißt von der imaginären Gesetzeskraft, glaube ich, ist der Titel. Ich müsste nochmal genau nachschauen. Genau, von der imaginären Gesetzeskraft. Also wenn Sie den Titel googeln, dann würden Sie ihn auch finden unter dem Titel. Das war gerade eine im Rahmen der Inst-Konferenz, also des Kreisky-Forums, will ich nur sagen, gehaltener Vortrag, in dem, zum Glück, indem man solche Fragen auch öffentlich thematisieren kann. Was Derrida jetzt sagen würde, ist, genau, also nochmal zu diesem Aufsatz, in diesem Aufsatz mache ich eine Art Linie, die beginnt wie sehr oft, Veronika lässt grüßen, wie sehr oft mit einem kurzen Gang durch die Genealogie der Moral bei Nietzsche, geht dann über die Idee einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht zu Kant und landet dann bei der vielleicht bekanntesten Schrift über die Gerechtigkeit von Derrida, ich habe sie da drüben auch, der mystische Grund der Gesetzeskraft. Der mystische Gesetzeskraft, der mystische Grund der Autorität. Ja? Ich werde dann darauf jetzt eben ausführlicher, vor allem mich auf diese Schrift beziehen. Wenn wir zum Beispiel die Idee einer Geschichte, also diesen zweiten Teil uns anschauen, den ich hier auch behandle, die Idee einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, dann haben Sie zum Beispiel bei Kant in seiner sogenannten Formulierung von dem, wie dieser Fortschritt Emanzipationserzählung der europäischen Moderne funktionieren könnte, mal das erste Interessante, das Kant in der Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht sagt, sich gleich verteidigt, dass er hier nicht eine Art Geschichtsroman verfasst. Das ist ganz interessant. Also die westliche, der Aufklärer Kant, versucht jetzt, wenn er fragt, wie könnte man das politisch umsetzen, was er eigentlich in der theoretischen und in der praktischen Vernunft denkt, muss er sich in erster Geste gleich schützen, dass das, was er sagt, jetzt nicht nur als Roman missverstanden wird. Was für jemand, der in der Dekonstruktion ist, höchst interessant ist, dass wir Geschichtskonzeptionen davon retten müssen, dass sie nicht einen rein fiktiven Charakter haben. Ja? Weil Kant sagt, weil er fragt sich, wie müsste die Weltgeschichte ausschauen, wenn in ihr Vernunft herrschen würde. Das heißt, er muss alles im Konjunktiv, aristokratisch, wenn Sie so wollen, sagen, was wäre, wenn die Geschichte so sein würde, weil natürlich gerade Kant in seiner Kritik der Metaphysik verhindert oder aufgezeigt hat, dass wir solche Aussagen über den wirklichen Gang der Geschichte nicht mehr fällen können, weil teleologische Prinzipien, wie der, wer dann in der Urteilskraft sagt, eben nicht in Wirklichkeit einfach da sind, sondern weil sie Postulate, wenn Sie so ein hermeneutisches Prinzip, wie wir heute sagen würden, der menschlichen Urteilskraft ist und nicht mehr. Also wir können nicht voraussetzen, dass der Gang der Weltgeschichte selbst so. Aber jetzt stellt er sich die Frage, das heißt, oder in der späten Schrift begründet er dann diese Schrift so, dass er sagt, aber das heißt ja nicht, dass verboten ist zu fragen, wie die Weltgeschichte ausschauen müsste, wenn sie einem solchen vernünftigen Plan, der einerseits mal entworfen wurde und andererseits dann in der Geschichte wirklich realisiert und umgesetzt. Und er würde sagen, also in diesem Sinne gibt er der Frage, wie kann Gerechtigkeit realisiert werden, weil das ist die ganze Frage, gibt er den Charakter eines Zukunftsromans oder eines Geschichtsromans. Deleuze wird mal schön sagen, die Philosophie seit Kant ist irgendwo dazwischen, eine Art Sci-Fi-Roman zu sein, also Science-Fiction-Romane zu schreiben und andererseits Detektivromane, Kriminalromane, indem sie eben in der Geschichte genealogisch forscht und irgendwo Täter und was immer versucht zu lokalisieren, die in der Geschichte zuständig waren für dieses oder jenes. Also hat sie den Charakter eines Kriminalromans oder eben sie hat den Charakter eines Science-Fiction-Romans, weil die Geschichte an einem bestimmten Punkt auch der Philosophie beginnt, nicht einfach nur die Vergangenheit zu reflektieren und zu konstatieren, was war, sondern, das ist ja eine wichtige Frage dann vom Verhältnis von Philosophie und Geschichte auch bei Hegel gewesen, wie weit kann der philosophierende Geschichte antizipieren und voraussagen? Also inwiefern ist der Philosoph vor der Geschichte oder wie Hegel meint, dass er immer nur nachträglich zur Geschichte die Geschichte reflektieren kann, aber ihr mehr oder weniger gerade nicht einen Plan vorgeben. Bei Kant ist es hier umgekehrt. Er fragt, wie müsste die Natur, und das heißt wirklich auch hier, wie müssten die ganzen ökologischen Verhältnisse auf dieser Erde vernünftig durchorganisiert und geplant werden, damit Gerechtigkeit als solches möglich ist. Und dann sagt er, diese Art hermeneutisches Prinzip ist nur eine Art Orientierung oder Leitfaden durch die Geschichte der Vernunft. Ja? Und jetzt ans Ende kommend, dieser kleinen Schrift, die ich immer noch sehr empfehle, sehr genau zu lesen, weil meiner Meinung nach auch der deutsche Idealismus nach Kant hier seine eigentliche Triebfeder, warum er plötzlich geschichtsphilosophisch denkt, gefunden hat in dieser kleinen späten Schrift von Kant. Und was Kant jetzt sagt, wenn wir uns diese Geschichte, das mehr oder weniger über den Antagonismus der Völker, wie er dann sagt, und also wenn Sie so wollen, die Konflikte und Kriege der Weltgeschichte sich durch die Lösung dieser dialektische, also Prinzip, sich durch die Lösung dieses Antagonismus am Ende dieser Leitfaden der Vernunft durchgesetzt haben würde, dann sagt er, würden diese Menschen leben wie in einem idealen Automat. Das heißt, die Gesellschaft, sagt er dann, nimmt den Automatismus eines Apparats an. An dieser Stelle sage ich dann immer, noch bei Brecht gibt es den berühmten Spruch, erst dann, wenn eine Putzfrau den Staat lenken könnte, erst dann haben wir den Staat erreicht, den eigentlich eine sozialistische Utopie möchte. Derrida wird jetzt genau gegen diese Art Rechtspositivismus, ja, also irgendwann, jetzt sagen wir es mal philosophischer, sprachphilosophisch, irgendwann können Sie auf einen Zustand hinzeigen, denkt es. Und da können Sie sagen, okay, entweder Amerika, ja, Fukuyama. Ja, hier eigentlich haben wir das Ende der Geschichte erreicht, wie Fukuyama in seinem berühmten Buch sagt. Und eigentlich geht es nur noch darum, dieses System irgendwie möglichst auszuarbeiten, fein zu reformieren, so dass langsam Amerika, wir haben jetzt den liberaldemokratischen Staat, wie Fukuyama sagt, damit ist die Idee der Gerechtigkeit realisiert worden, passiv. Ja. Und also das ist schon Vergangenheit. Und jetzt geht es nur noch darum, einerseits die natürlich global dem Rest der Welt zu bringen und gleichzeitig dann immer weiter zu reformieren, bis sie sich eben in diesen Art kantischen Automatismus einer idealen utopischen Gesellschaft realisiert hat. Ja? Das wäre mal die eine Geschichte. Derrida hat immer wieder gegen Fukuyama, vor allem in seinen Marx-Büchern, also Marx-Gespenster, angeschrieben. Aber vielleicht sieht man an diesem, wir hätten natürlich die ähnliche Argumentationsfigur gegen Hegel und gegen ganz viele anderen Bücher vorbereitet. Derrida würde sagen, im Sinne der Dekonstruktion ist jedes deiktische Verständnis von Gerechtigkeit a priori ungerecht. Das heißt, er wendet sich radikal gegen jeglichen Rechtspositivismus. Derrida würde sagen, die Idee der Gerechtigkeit ist per se die Idee von etwas, auf das man nie hinzeigen hat, wird können. Und es ist gut, so würde er sagen, dass man nie hinzeigen kann. Er würde sagen, wenn man glaubt, hier Jesus Christus, da ist Gerechtigkeit. Hier Buddha oder die Schlimmenfeld, hier Adolf Hitler. Ja? Ob das Personen oder Staaten, wir Europäer, wir sind die Gerechten, weil wir haben den Rechtsstaat, wir Amerikaner, wir. Derrida würde sagen, die Idee der Gerechtigkeit verbietet zumindest die Identifikation von Gerechtigkeit mit herrschenden Verhältnissen. Ganz wurscht, ob das eine Person ist, die dann im Sinne der Inkarnation der absoluten Weisheit oder ein Staat ist. Er würde sagen, nur solange Gerechtigkeit als etwas genommen wird, das nicht ist, sondern das es gibt, kann es Gerechtigkeit geben, gerade weil es sie nicht geben kann. Also die Argumentationsfigur ist jetzt eine andere, nicht eine nihilistische, indem wir sagen, also das ist keine Mangelphilosophie. Ach, wie ist es doch schade, dass man nie hinzeigen kann auf die Gerechtigkeit. Ja? Wäre doch so schön, wenn sie da wäre, wenn wir sie angreifen könnten, wenn wir endlich darin wären und nicht immer nur ihr nachrennen müssen. Aber Derrida würde sagen, wir rennen ihr gar nie nach. Das ist genau die nihilistische Konnotation. Es ist nihilistisch, ist, würde er sagen, der Versuch zeigen zu wollen, da ist sie. Es wäre auch nihilistisch, würde er sagen, ihr nachrennen zu wollen. So als eben, ach, es ist noch viel schlimmer, nicht nur, dass sie nicht hier ist, irgendwie, wir wollen sie immer, aber besitzen sie nicht. Unendlicher Mangel. Sondern Derrida würde sagen, wie können wir beginnen, und jetzt zitiere ich schon wieder Nietzsche, diese Aporie als das Wesen der Gerechtigkeit anzunehmen und zu lieben, sage ich mal. Nicht darin immer den Mangel und den Einsturz, also kann es Gerechtigkeit nie geben. Das ist Dekonstruktion der Metaphysik der Präsenz. Hinter diesem resignativen Verhalten liegt eine falsch verstandene Form von Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit wird es zum Glück nie gegeben haben, würde ich sagen. Weil das wäre das Ende von Gerechtigkeit. Und was er sagt, weil Gerechtigkeit, kommt gleich zu Ihnen, weil Gerechtigkeit nicht ist, sondern weil es Gerechtigkeit gibt, Darum ist die Gerechtigkeit weder an irgendeinem Modus der Präsenz deiktisch aufhört, sondern darum ist Gerechtigkeit, das wird eben sein großes Wort dann sein, immer etwas, was sich gibt im Modus des, es ist unterwegs auf uns zuzukommen. Und das meint er dann mit absoluter Gerechtigkeit. Die absolute Gerechtigkeit meint nicht eine Gerechtigkeit, die jetzt, hier haben wir sie verwirklicht, weder hier, jetzt noch irgendwann in Zukunft, sondern es meint, Gerechtigkeit kann nur dort stattfinden, wo sie im Modus der Zukunft als ankünftig erfahren. Und das heißt aber, wenn Sie sich auf das Video zurückdenken, wo sie beides gleichzeitig ist. Sie ist da und sie ist nicht da. Und nur wenn sie da ist und gleichzeitig nicht da ist, wenn sie möglich und gleichzeitig als unmöglich genommen wird, kann so etwas wie oder kann möglicherweise so etwas wie Gerechtigkeit überhaupt stattfinden. Verstehen Sie? Das ist seine Aporie, auf der er aufbaut. Sie wollten was?
Ja, ich habe eine Antwort, dass diese Gerechtigkeit, die er da aufbaut, mit Gewalt verknüpft ist. Können Sie das mir ausführen, in welcher Form diese Verknüpfung vielleicht eine bestimmte Form von Gerechtigkeit?
Ja. Jetzt mal, es ist eine wichtige Frage. Eine weitere Aporie, auf die der Regard, und das ist eine kantische und pascalsche Aporie in seinem Gerechtigkeitsdenken eingeht, ist der Begriff der Gesetzeskraft. Ja? Und die Gesetzeskraft ist wieder ein Terminus, der für Derrida in einem Widerstreit, der eben in diesem Sinne der Dekonstruktion rational nicht auflösbar ist, führt. Nämlich, die Aporie, von der Derrida beginnt, ist die, dass er einerseits sagt, ist übrigens auch darum habe ich mit dieser Kant-Geschichte begonnen, weil Kant in der Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht genau mit dieser Aporie beginnt, die Derrida hier hat. Nämlich, und das war alle Revolutionsjargon, hängt an dieser Aporie. Wenn Sie sagen würden, kämpfen wir, also sagen wir sind Revolutionäre und wollen endlich das Gerechtigkeit hier nicht nur über Gerechtigkeit geredet wird, sondern sie wird in der Tat realisiert und umgesetzt, was immer das heißen soll. Dann würde Derrida sagen, würden die die Zustimmung, und Kant sagt das schon eben in der Idee, würden die und könnten die in irgendeiner Weise auf die Zustimmung, ich sage es absichtlich jetzt unphilosophisch und politischer, populistisch, könnten die auf die Zustimmung des Volkes rechnen, wenn a priori alle der Meinung wären, dass die überhaupt keine Kraft und Gewalt hätten, wie der da im deutschen Wort Gewalt also keinerlei Autorität hätten und auch keinen Glauben, keine Rhetorizität hatten, im philosophischen Sinne, eigentlich die Wirkkraft überzeugen zu können, ja, sodass die anderen von sich her freiwillig einstimmen und zustimmen. Das ist ja die klassische Definition von Rhetorik. Darum war ja im politischen Raum lange die Rhetorik die Hauptkunst der Politiker. Das war, kann jemand so sprechen, dass die anderen ihm freiwillig folgen? Das ist mehr oder weniger die klassische Frage der Rhetorik gewesen. Und in dem Sinne müssen wir hier eigentlich im traditionellen konnotierten Sinne von Rhetorik sprechen, was Kant hier in der Idee schreibt. Nämlich, was wäre, wenn jemand eine Revolution beginnt, der nicht die Kraft, der zumindest nicht Glauben machen kann, die Kraft zu besitzen, in irgendeiner Weise die zu realisieren. Das heißt, wenn die Revolutionäre nicht die Kraft und Autorität hätten, Und wenn ihnen im Sinne von Austin, mit dem wir ja begonnen haben, nicht die Autorität eben rhetorisch zugesprochen wird, indem alle sagen, das klingt überzeugend, was die sagen. Wenn diese Art von realer, illokutionärer Kraft, wie die Sprechakttheorien sagen, nicht zugesprochen wird diesen Leuten, dann haben sie auch nicht die Kraft, in irgendeiner Weise diese Revolution durchzuführen und zu realisieren. Das heißt, es gibt was Seltsames. Die sagen, dieser Akt der Gerechtigkeit, den sie installieren wollen, ja, also eine zukünftige Gesellschaft, die gerechter ist, ganz konkret, zukünftige Gesellschaft, die gerechter ist, da sie ja der Meinung sind, dass, oder der Meinung sein müssen für Derrida, dass die nicht schon da ist, ist es ja so, dass sie hier einen performativen und keinen konstatierenden Sprechakt realisieren. Also sie beziehen sich eben nicht auf hier diese Bank oder hier ist die Gerechtigkeit, sondern sie beziehen sich, würde Derrida sagen, per se performativ auf etwas, was durch diese ganze Revolution erst installiert und zum Recht gemacht werden. Und Derrida interessiert jetzt die Frage eben, wie versteht dieses Recht, und zwar denken Sie die Gründung rechtsstaatlicher Verhältnisse, französische Revolution, das Recht zu köpfen und hin und her, wie verhält sich dieses Recht, das ja notwendigerweise im Unrecht sein musste, vom legalen, positiven Recht her gesetzt. Verstehen Sie, vom aristokratischen Recht her waren natürlich die französischen Revolutionäre völlig im Unrecht. Aber sie haben aus dem Unrecht heraus agiert und gleichzeitig wurde ihnen illokutionär, performativ, rhetorisch die Macht plötzlich zugesprochen, diese Revolution des positiven Rechts durchzusetzen und durchzuführen, und sie haben die französische Revolution realisiert, wenn sie wollen, und einen anderen normativen Rechtsstaat begonnen in die Welt und in Kraft zu setzen. Und Derrida interessiert jetzt genau dieses Verhältnis. Was bedeutet, rechtsstaatliche Verhältnisse werden in Kraft gesetzt? Und wie unterscheidet sich dieses Inkraftsetzen der erfolgreichen französischen Revolution, an die er hauptsächlich denkt, aber auch an die amerikanische, ganz frühe Schrift von Derrida, handelt genau über die performative Sprechaktsituation im Sinne der Begründung der Menschenrechte und der Begründung der amerikanischen revolutionären Zustände im 18. Jahrhundert. Und dann, der zweite Teil von da geht er eben zur Sprechakttheorie und zu Nietzsche über, als Politik des Eigenen. Das heißt, sie haben zwei völlig unterschiedliche Kraftbegriffe. Ja? Also auf der einen Seite gibt es die Gesetzeskraft im Sinne der Legalität, wie Kant sagen würde. Das heißt, kaum ist mal die Macht etabliert, legalisiert sie sich selber, indem sie eben sich ihre Verfassung gibt. Aber was Derrida interessiert, wie ist dieses Es gibt? Wie ist dieser Akt des Es gibt Verfassung? Verstehen Sie? Denn der würde sagen, das führt uns notwendigerweise in Aporie. Wenn sie die Verfassung erst schaffen und sich geben, woraus haben sie sich dann diese Verfassung gegeben, wenn sie sie erst schaffen, initiieren? Das heißt, in diesem Sinne müssen sie de facto sagen, wenn wir traditionell denken, dass es gar nicht anders überhaupt möglich und denkbar ist, dass Gerechtigkeit aus Ungerechtigkeit geboren wird. Ja? Das heißt, das ist eben, wenn man so will, ein notwendiger Prozess, wo sie gar nicht anders denken können, als dass das Es gibt Recht notwendigerweise ein ambivalenter Begriff ist, in dem ein seltsamer kritischer Übergang von Unrecht in Recht und von Recht in Unrecht ereignet wird. Und das heißt, Das müssen Sie auch immer so denken, wenn Derrida dieses große Thema und Hauptthema überhaupt seiner Ethik, das Problem der Gabe herein, da müssen Sie aufpassen, da gibt es natürlich einen riesigen Gabediskurs in der Theologie. Also das heißt, das muss man wissen, das Leben ist ein Geschenk, es wird mir gegeben und hin und her. Das sind natürlich typisch theologische Topper. Ja? Derrida denkt hier allerdings Gabe, und das heißt immer das Geben von Präsenz und eben damit das aus der Abpräsenz heraus, aus der Abwesenheit, aus dem Entzug heraus. Das ist notwendig und konstitutiv ein Akt, der gar nicht primär in irgendeiner Theologie notwendigerweise angesiedelt ist, sondern was, und das nennt er jetzt selber, den mystischen Grund der Autorität eines Gesetzes aus. Das heißt, man kann den Stiftungsakt eines Rechtsstaates erst im Nachhinein, aber nie im Vorhinein auf seine Gerechtigkeit hin begründen. Ja? Und das ist auch wieder ganz wichtig im Sinne eines anderen wichtigen Begriffs von Derrida, nämlich dem Begriff der Nachträglichkeit. Ja? Also im Nachhinein, nachdem der Stiftungsakt der Revolution gelungen ist, waren die Revolutionäre natürlich im Recht. Aber der Akt selbst war ein Akt, wie Nietzsche wieder schön sagen würde, des Verbrechens. Und zwar in dem ganzen dialektischen hessischen Sinne, das alte Recht wird zerbrochen und es wird aufgehoben in einer Art dialektischen Manier in ein neues, positives Recht, das von nun an eben die Rechtmäßigkeit und Legitimität dieser Revolution im Nachhinein legitimiert. Hätte die Revolution aber nicht die Kraft gehabt, und das ist eine ganz andere offensichtlich Bedeutung von Kraft, diese Revolution, der französischen Revolution zum Gelingen zu bringen, dann wäre das Recht, das sie installiert haben, gestiftet haben, de facto Unrecht geblieben. Und sie selbst wären de facto im Unrecht geblieben. Und das meint er damit, es gibt Gerechtigkeit. Das heißt, wenn wir Gerechtigkeit denken, dann dürfen wir sie eben nicht im rechtspositivistischen Sinne als eine Gegebenheit denken. Oder wenn er zitiert hier auch wörtlich dann im Gesetzeskraft Kant, eben er würde sagen, in diesem Sinne hat Kant recht, wenn er unterscheidet zwischen, man handelt eben legitim, dessen Recht gemäß, pflichtgemäß, oder man handelt aus Recht, das heißt aus Achtung vor dem Gesetz. Diese zweite Formulierung würde Derrida zwar ablehnen, aber er würde sagen, Kant hat hier natürlich völlig recht, weil dadurch, Sie können es kantisch formulieren, also immer natürlich eine Verschiebung ist, die nur halb wahr ist, aber von Kant her gesagt, könnte man das übersetzen zurück in Kant. Nur wenn ein radikaler Bruch zwischen Legalität und Moralität gewollt wird, ist so etwas wie Recht im dekonstruktiven Sinne möglich. Das heißt, die Gerechtigkeit im Sinne der Dekonstruktion kann es nur gehen, müssen wir sagen, wenn radikal auf der Unterscheidung zwischen Legitimität und Moralität beharrt. Und Derrida führt ja dann Beispiele eines solchen notwendigen, vom Recht selbst her gebilligten Risses im Recht dar, indem er zum Beispiel das Recht auf Streik als ein vom Recht inzwischen selbst gebilligtes Widerstandsrecht gegen das Recht. Ja? Oder die kritische Meinungsäußerung als ein vom Recht selbst abgeschütztes, gesichertes Recht, das ich hier eben auch gegen Demokratie, gegen unsere Art etablierten Rechts die Freiheit habe, hier zu sprechen und dagegen was zu sagen, ganz im Sinne des Aufklärers Wolke. Kann noch so ein Wahnsinn sein, was ich hier sage. Er kämpft dafür, dass ich es sagen darf. Und das wären für Derrida genau Rechtszustände, die beginnen, dekonstruktiv zu werden. Ja? Also da, und Derrida würde sagen, jeder Versuch darin umgekehrt jetzt eine Gefährdung des Rechtszustands zu sehen, das wären für ihn reaktionäre Modi, eigentlich in eine vormoderne Rechtsgesetzgebung zurückzuholen. Und er sagt ja dann im Gesetzestext aus dem Spruch, in diesem Sinne kann er sich einfach nicht eine gerechtere Form von Gerechtigkeit vorstellen, als eben die Dekonstruktion fordert, weil sie in sich das Recht, sich selbst aufzuheben. Oder wenn Sie so wollen, diese trotzkistische permanente Revolution im Sinne einer permanenten Verwandlung und eines Imperativs zum eigenen Untergang. Verstehen Sie? Das heißt, das kriegt ja unglaubliche Dynamik, wenn Sie sich das mal als gezeichnete Figur vorstellen. Das heißt, das ist eine sich selbst permanent auch in Widersprüche und verstrickende Form von Gerechtigkeit, die eben im Unterschied zu Hegel nicht mehr gegen den Widerspruch im wahrsten Sinn des Wortes auch politisch ankämpft, sondern den Widerspruch selbst als konstitutives, auch den Satz vom Widerspruch. Verstehen Sie? Das heißt, wenn Derrida sagt, die Gerechtigkeit beginnt mit der Aporie, dann ist das sehr wohl nicht nur ein Sinne eines Rechtgebens der Kräfte des Widerstands in einer Gesellschaft, sondern für Derrida geht das in die Logik hin. Das heißt, das ist auch die Frage, ist die Vermeidung und der Ausschluss des Satzes vom Widerspruch nicht eine ins logische theoretische übersetzte Form de facto auch den politischen Widerspruch und sozusagen den Gegensatz aus der Welt ausräumen zu können. Sodass das Wort, der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch von Aristoteles groß gemacht, de facto auch eine politische Dimension beinhaltet und die Forderung der Wissenschaft, permanent konsistent sein zu wollen, eigentlich eine sehr reaktionäre Form zu denken darstellt. Die Dekonstruktion fordert und braucht den Widerspruch, um ihre eigene Bewegungsstruktur realisieren zu können. Würde dieses Außen und dieses Widersprechen aufgehoben im hegelischen Sinne, dann wäre eben nicht, wie Hegel glaubt, die absolute Gerechtigkeit realisiert, sondern wir wären in einem ungerechteren Zustand. Denn wie sollte eine solche Gerechtigkeit im Himmel ausschauen, wenn sie selbst eben nicht mehr einen dekonstruktiven Charakter hat? Und weil das ist ja das Entscheidende, was Derrida sagt, dass hier immer Modelle der Metaphysik der Präsenz im Hintergrund sind. Hier wollen wir es haben. Oder dann im Himmel. Da wenigstens soll das so sein. Also wenn nicht hier, dann wenigstens dort.
Ja, also im Hinblick auf dieses Letzte dürfte die Analogie zur Luhmannschen Denkweise sehr offensichtlich sein. Also dieses Aushalten des Widerspruchs. Ich möchte nur kurz, also ich interpretiere da jetzt natürlich ein bisschen, aber ich möchte nur kurz an das erinnern, was wir das letzte Mal angesprochen haben. Aporie, bei Luhmann ein bisschen anders genannt, Paradoxie, aber im Prinzip doch, würde ich vermuten, eine sehr ähnliche Figur. Ja? Also auch hier eine Notwendigkeit, es geht nicht, auch da nicht um eine Mangelphilosophie, also sozusagen um Hinweis, es gibt keine Gerechtigkeit, sondern es geht um den Hinweis, dass gewisse Systeme, komplexe Systeme im Hinblick auf eine bestimmte Unterscheidungsform, nämlich Recht-Unrecht, sich so etwas wie, oder nicht sich, sondern so etwas wie eine Setzung vornehmen, oder im Hinblick auf das Entstehen dieser Systeme so etwas wie eine Setzung stattfindet, die gleichsam aus dem Nichts kommt, aber wenn sie kommt, dann kommt sie wie ein Blitzschlag und dann bildet es so etwas wie ein, ich weiß nicht, ein Anfangsmoment für ein solches System, das als solches nicht hinterfragt wird. Also Gerechtigkeit ist ein Kontingenzbegriff, eine Kontingenzformel, so nennt es Luhmann auch, die gleichsam diesen Widerspruch markiert, diese Paradoxie markiert und als solche zunächst einmal nicht hinterfragt wird. Besteht einfach, ist einfach da. Ist ein Orientierungsbegriff, der dann natürlich sämtliche weiteren Schritte dieses Systems anleitet. Also so etwas wie eine Entscheidungshilfe bietet. Wenn wir mal Gerechtigkeit markiert haben als so etwas, dann lässt sich unterscheiden, Recht, Unrecht. Aber es ist unvordenkbar, weil natürlich die Frage, ob die Unterscheidung Recht, Unrecht gerecht ist oder Unrecht, als solche sofort eine Paradoxie erzeugt. Also diese Selbstbezüglichkeit ins Spiel bringt, die gleichsam dieses Anfangsmoment darstellt. Also im Prinzip eine sehr ähnliche Figur, wenn Sie diesbezüglich historisch die Sache betrachten. Also Sie wissen, dass es irgendwann mal sowas wie eine externe Konstitution, oder nicht nur eine ganze Reihe von externen Konstitutionen unseres Rechtempfindens oder auch verschiedenen Rechtssysteme gegeben hat. Also wir haben uns ursprünglich auf Gott berufen, auf einen unbewegten Beweger, der als solcher nicht hinterfragt wurde. Etwas später hat man sich dann auf ein Naturrecht berufen. Auch da war sozusagen eine natürliche Anfangsbasis im Spiel, die man als solche unhinterfragt angenommen hat. Und im modernen Sinn beruft man sich heute eben auf ein positives Recht, das sich gleichsam selbst setzt. Und die Rechtsgelehrten wissen dann auch, dass es im Prinzip auf einer Basis aufruht, die als solche nicht sinnvoll hinterfragt werden kann. Und auch nicht hinterfragt werden muss. Diese Aporie wird ausgehalten. Obwohl natürlich genau in dem Sinne dann auch nicht davon gesprochen werden kann, dass es Gerechtigkeit in irgendeiner Art und Weise als verwirklichbaren Zustand gibt. Das ist ein Leitbegriff, auf den hin sich die weiteren Operationen dieses Systems ausrichten. Und genau in dem Sinn, wie du das vorher markiert hast, und das haben wir schon mal gesprochen, schaffen sich komplexe Systeme auch gleichsam sowas wie Selbsthinterfragungsmechanismen, also sehen Räume, sehen Komponenten vor oder sehen Möglichkeitsbereiche vor, innerhalb dessen gleichsam auf Dauer gestellt, systematisch dafür gesorgt wird, dass auch gleichsam eine Revision stattfinden kann, dass eine Hinterfragung stattfindet. Wir haben im Hinblick auf die Universität als einen solchen Ort, was die moderne Gesellschaft betrifft, gesprochen. Nicht? Oder auch die Demokratie, genau in dem Sinn, wie Arno das markiert hat. Nicht? Demokratie sieht vor, dass sie systematisch selbst hinterfragt werden kann, in ihrem eigenen Rahmen. Sie verschafft sich Unruhe in dem Sinn. Ich werde, wenn wir das nächste Mal diesbezüglich Zeit haben, wenn wir ankündigen, dass wir auch noch kurz über Majestät sprechen wollen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie wir die letzte Stunde gestalten, aber nur ganz oberflächlich mal diesbezüglich markiert, die Kunst ist natürlich in gewissem Sinn auch ein solcher Möglichkeitsraum, innerhalb dessen die moderne Gesellschaft dafür sorgt, dass sie mit Unruhe versorgt wird. Dass sie systematisch gleichsam in Bewegung gehalten wird. Kunst irritiert und ist dazu da, die moderne Gesellschaft zu irritieren. Das ist gleichsam funktional betrachtet ihre Aufgabe, wenn Sie so wollen. Natürlich würde die Kunst nicht in neuen Fällen so funktionieren, wie sie funktioniert, wenn wir sie ständig so funktional betrachten würden. Das ist sozusagen das andere Moment dieser Geschichte. Also sozusagen ein Künstler, der sich die Aufgabe stellt, ich muss irritieren, würde unter Umständen, das ist dieses groteske Problem der politischen Kunst. Nicht? Also das hat ja Adorno sehr, sehr ausführlich markiert. Also in dem Moment, wo sie sich vornehmen, mit Kunst politisch zu agieren, ist es schon keine Kunst mehr. Wird es gleichsam ein bisschen plump. Aber per se, als Systemfaktor, ist es natürlich ein Irritationsbereich. Genau in dem Sinne, wie Arno das jetzt auch im Hinblick auf, auch die Wissenschaft, nicht? Ich habe davon gesprochen, dass Luhmann das ein bisschen, sagen wir mal, analogisch betrachtet, verschiedene Subsysteme oder Funktionssysteme der modernen Gesellschaft im Hinblick auf gewisse funktionale Analogien betrachtet. Und was bei sozusagen was im Rechtssystem die Gerechtigkeit darstellt, als diesen nicht mehr weiter sinnvoll hinterfragbaren Basisbegriff oder Leitbegriff. Das ist es so. Wobei bitte nicht, es ist ein bisschen schwer mit Worten zu fassen, es ist jetzt nicht ein Anfangsbegriff in dem Sinne. Genau in dem Sinne, den Arno markiert hat, lässt sich der erst retrospektiv als sowas wie sozusagen die Basis dieses ganzen Systems betrachten. Es ist nicht so, dass da irgendwann mal jemand gekommen ist und gesagt hat, wir machen jetzt einen Anfang und setzen so etwas wie Gerechtigkeit. Nein, erst wenn das System als solches unterwegs ist, lässt sich rückbezüglich, aber auch da nur in einem relativ komplexen Zusammenhang, nämlich aus der Beobachterperspektive, die eben die Wissenschaft bereitstellt, feststellen, dass es da so etwas wie eine Kontingenzformel gibt, die eine Paradoxie überdeckt, invisibilisiert, wie das Luhmann nennt. Und analog zum Begriff der Gerechtigkeit fungiert, zum Begriff der Gerechtigkeit im Rechtssystem, fungiert zum Beispiel im Wissenschaftssystem der Begriff der Wahrheit. Genauso als Kontingenzformel, als nicht mehr sinnvoll zu hinterfragende Grundformel. Auch da lässt sich sozusagen mit der Unterscheidung wahr-falsch nicht feststellen, ob diese Unterscheidung wahr oder falsch ist. Oder beziehungsweise nicht sinnvoll feststellen. Auch da sitzen wir sofort so einer Selbstbezüglichkeit auf. Auch da wird retrospektiv erst durch historische Betrachtungen, erst durch analytische Betrachtungen sichtbar, dass es da so etwas wie eine Kontingenzformel Wahrheit überhaupt geben mag. Nichtsdestotrotz fungiert sie als Leitbegriff, solange dieses System in dieser Art und Weise weitermachen kann. Solange es die Wissenschaften in der Form gibt, wie wir sie heute kennen, rekurriert sie letztendlich auf die Suche nach Wahrheit. Auch wenn Wissenschaftler, die ein bisschen reflektiert an die Sache herangehen, mittlerweile sehr wohl wissen, dass diese Sache also sozusagen nicht zu haben ist. Nicht in dieser Form, wie sie philosophisch markiert wird, zu haben. Vielleicht könnte man die Analogie zu diesen regulativen Ideen bei Kant geltend machen, die ja nie konstitutive Form annehmen dürfen, also sondern nie greifbar gemacht werden können, weil sie sonst eben Aporien erzeugen, aber als Leitbegrifflichkeiten durchaus Funktion haben. Als Orientierungswert haben, wenn Sie so wollen.
Vielleicht noch, weil du jetzt nochmal Kunst und die Frage nach der Mitgift würde ich noch gerne sagen, nach der Weise der Gegebenheit, wie die Phänomenologen immer sagen. Also wie ist uns Gerechtigkeit gegeben? Er geht nämlich direkt sogar auch auf Kants Frage nach, ob das nun eine regulative Idee ist, die er hier hat, der da selber, ich behaupte, es ist sehr nahe, er selber lehnt es ab. Derrida würde sagen, und das ist natürlich Husserl, wenn wir Gerechtigkeit haben, dann müssen wir fragen, wie ist uns Gerechtigkeit überhaupt gegeben? Das ist ja die große Frage der Husserlschen Phänomenologie über die Gegebenheitsweisen von Phänomenen. Derrida übergeht diese Frage nicht ganz und er sagt, wir haben gesagt, Gerechtigkeit darf nie sein, aber es gibt Gerechtigkeit. Und jetzt müssten wir fragen, wie ist dieses Es gibt gegeben, Gerechtigkeit gegeben? Und da würde er, wenn ich jetzt deine Sache aufnehme, er würde uns, Gerechtigkeit ist uns in einer kontingenten Form als Mitgift gegeben. Ja? Er verspielt hier mit dem Wort Mitgift. Derrida sagt, all das, was wir als Gerechtigkeit haben, ist das, was uns Kraft dessen, dass wir da sind, als Gegebenheit, als Gerechtigkeit mitgegeben ist, im Sinne einer Mitgift. Und das ist für Derrida ganz wichtig, weil du gesagt hast, es war ja auch oft so, dass es eine Art naturalistische Rechtsauffassung gegeben hat, wenn ich sage, Gerechtigkeit ist uns als Erbe gegeben und anvertraut, wie Derrida, und wir können es, ich kann es noch sozusagen klassischer, alltagsmäßiger sagen, wir sind, uns ist ein Erbe von Gerechtigkeit anvertraut. Und wenn Sie so wollen, Derrida würde sagen, die Dekonstruktion versucht, Verantwortung für dieses Erbe übernehmen. Damit habe ich aber schon viel gesagt, nämlich dieses Erbe ist natürlich nichts Naturalistisches, also nicht nur Rechtspositivismus, sondern auch Naturalismus funktionieren wird. Es sagt auch, wenn ich sage, das Erbe ist mir gegeben, also Gerechtigkeit ist uns übertragen, überliefert als ein bestimmtes Erbe, dann sage ich eben auch im naturalistischen Sinne nicht, dass das, was uns hier als Gerechtigkeit gegeben ist, in irgendeiner Weise eine Art Naturrecht herkommt. Ich sage aber auch damit mit, und damit wendet sich diese Formulierung gegen ganz viele Rechtstraditionen, ich sage damit auch nicht mit, dass das Gesetz, weil es gilt, gilt. Das ist auch eine lange Tradition, wenn Sie so wollen. Das ist, was vorher gegen Montagne und so weiter. Etwas ist gerecht, weil es eben als Gesetz gilt. Denken Sie nicht, das war ein ganz wichtiger, dominanter Rechtsbegriff in sehr vielen Kulturen und sehr lange. Also diese unscheinbare Redewendung, es gibt Gerechtigkeit, macht ganz viel, wenn wir sie beginnen, in ihrer philosophisch auch sprachlichen Gegenposition gegen die klassischen Weisen zu naturalisieren, eine Art Positivismus zu installieren oder sogar eine Art autoritäre Rechtsauffassung zu installieren. Also das eine wendet sich gegen eine autoritäre, wenn Sie so wollen, Auffassung von Gesetz. Man muss Gesetze befolgen, weil sie gelten. Es wendet sich gegen eine Naturalisierung. Das, was wir hier ererbt haben, ist historisch, genealogisch generiertes Erbe und nicht natürlich. Und es ist auch nicht so, dass jetzt, weil eben bestimmtes positives Recht festgeschrieben hat, dieses Recht im Sinne der beiden anderen Verwendungen irgendeine Art mystischen Grund der Autorität. Also das sind, ist dieses Mitgiftdenken und dieses Erbedenken von der Welt.
Könnte man irgendwie jetzt zurück zum Kontakt gehen und quasi sagen, wenn wir merken, dass wir eben nicht gerecht sind, also quasi wenn wir sehen, dass wir eben nichts sehen, dann ergibt sich erst recht so viel Gerechtigkeit. Also dann sehen wir.
Ganz genau. Das wäre jetzt noch eine lange Diskussion. Indem es gibt, wird dann mitgesprochen die ganze Kunstphilosophie und eben das, ich kann nur wieder sagen, seit Nietzsche aufbegehrende philosophisch-akademische Rebellion, die Philosophie primär nicht mehr als Wissenschaft, sondern als Kunst zu verstehen. Und das führt genau dahin, dieses Es gibt beinhaltet eben das Recht auch des Unbewussten. Es ist de facto auch das Recht dieser Nacht, von der ich da am Anfang in Kontakt gesprochen habe. Das heißt, was hier radikal attackiert wird, ist auch eine, wenn Sie so wollen, Recht rein nur auf der Ebene einer Bewusstseinsphilosophie lokalisierenden und damit diskursivierenden Form von Gerechtigkeit. Es gibt eben diese Tausenden und Abertausenden oder Millionen von Fällen, in denen jemand aus Rechtsempfinden, wie ich das letzte Mal gesagt habe, oder aus einem Gespür von Ungerecht radikal verbrecherisch gehandelt. Und sehr oft waren das die besten Taten, wenn Sie so wollen, innerhalb der Geschichte, wenn man gesehen hat, was passieren kann, wenn plötzlich das Recht selbst Unrecht verordnet. Ja? Und wo dann diese Momente des Widerstands gegen eine reine Exekution, das wäre noch das nächste Wort. Weil da würde ich sagen, ein reiner Rechtspositivismus braucht eben im Sinne der republikanischen Idee diese Trennung, dass die eigenen Regeln aufstellen und die müssen dann exekutiert werden und angewendet. Und Derrida, das wäre auch ein langer Diskurs, auf den ich jetzt nicht eingegangen bin, ist, dass Derrida sagen würde, solange geglaubt wird, was ich am Anfang heute gesagt habe, dass Gerechtigkeit etwas wäre, das durch reine Regelsysteme verordnet werden könnte, dann ist das eine Art von Gerechtigkeit, die nicht im Sinne der Dekonstruktion sein kann, weil sich die Dekonstruktion eben dem klassischen Trennen, das ist ja Austin, wenn Sie so wollen, der Anfang, mit dem wir begonnen haben, die performative Sprechakttheorie, dass Performance bedeutet so viel, dass zwischen Regeln und ihrer Anwendung, also ihrem Vollzug und Gebrauch, konstitutiv am Bruch ist. Das heißt, wenn ich Regeln anwende und sie gebrauche, ist in dem Moment der Anwendung auch schon die Sprengkraft der Regeln mit. Und darum kann es nach Austin liefern, ist ein Regelgebrauch schon mehr als eine Regelanwendung. Es geht da nicht nur um die Exekutierung, das klingt so grausig und ist so grausig. Das Exekutieren wäre eine Übersetzung von Regel und Gebrauch in ein rein mechanistisch konstatierendes Weltbild. Das heißt, da ist dann der Fußballer der, der die Fußballregeln anwendet. Aber wie schon Wittgenstein gesagt hat, man weiß natürlich, dass den guten Fußballer ausmacht, dass er genau intuitiv auch dann innerhalb dieses Regelraums Möglichkeiten findet, die so von den Regeln gar nicht vorgeschrieben sind. Das wird ja nicht von der Fußballerregel vorgeschrieben, dass er nach links oder rechts laufen muss in der 5. Minute. Ja? Und das heißt, Derrida macht in der Terminus, es gibt Gerechtigkeit, die holt er die ganze Dimension dessen, also eine Attacke gegen Bewusstseinsphilosophie und damit würde ich sagen, gegen alle Philosophien. Ja? Denn es hat noch nie eine Philosophie des Unbewussten. Die Philosophie, das ist ja Derridas eine der Thesen. Der Philosoph wollte immer Präsenz und Bewusstsein. Und er hat Angst vor der Nacht des Entzugs. Und das heißt, es gibt Gerechtigkeit, heißt vor allem sich auch freigeben, im Sinne einer Freigebigkeit und auch eines Loslassens und Freilassens, genau dieser aus der Dunkelheit des Unbewusstsein kommenden Impulse. Und damit würden natürlich die Gegner sagen, aber das ist die, meiner Meinung nach die spannendste Radikalität von Derrida, dass er de facto sagt, entweder es gibt eine Kunst der Gerechtigkeit oder es gibt keine. Gut.